Ja, Gesetzchen mehr betrachtet. Maria kommt über das Bergland, bringt Jesus. Man könnte sagen, Miriam kommt über den Berg von Vorau nach Böllau, bringt uns Jesus. In dem Vortrag, jetzt könnte man sagen, Moment mal, ist jetzt schon Oberin geworden? Und Marianne Schuh heißt sie auch nicht. Schwester Oberin hat nämlich freudig zugesagt für den Vortrag. Und es kam dann der Todesfall von Dr. Gamperl, ein wichtiger Priester im Haus gewesen, und dann auch ihrer eigenen Mutter noch. Und sie hat gesagt, es ist momentan ihr innerlich einfach ein bisschen zu viel. Und dann hat sie ihm sofort gesagt, er schickt die Schwester Miriam, und die hat Gott sei Dank Ja gesagt. So, ich glaube, das ist heute eine Fügung. Immer auch gedacht, es wäre schön, um eine weibliche Stimme auch beim Vortrag zu hören. Es wäre schön, du heute uns ein Stück hinein vertiefst, das, was dir so der Herr aufs Herz gelegt hat. Und ich nehme an, dass das einfach, dass du das sowieso so ohnehin machst. Also, Herr Jesus, wir danken dir für Schwester Miriam. Segne sie, durchdringe sie, erfülle sie und die ganze Gemeinschaft. Amen. Bitte, Herr.
Ja, einen schönen guten Abend. Danke für die liebe Begrüßung. Also, ich bin die Schwester Miriam aus Vorau. Und es freut mich, dass ich gerade zum Thema Anbetung ein paar Sachen sagen darf, die mir persönlich am Herzen liegen. Und genau vor 1800 Tagen war ich auch an diesem Ort. Da war ich nämlich dabei, wie diese Anbetungskapelle, die ewige Anbetung, installiert worden ist mit dem emeritierten Diözesanbischof Egon Capillari. Und ich war damals schon sehr berührt, weil es einfach wunderschön geworden ist, die Kapelle. Die Monstranz, es lädt wirklich ein zur Anbetung. Und das Wunderschöne ist, wenn man da rauf geht, ich bin jetzt vorher noch ein paar Minuten oben gewesen beim Herrn, das Schöne ist für mich, wenn man da rauf geht, wird man schon so eingestimmt, man steigt so ein bisschen fast hinauf, wie in das Obergemach, in den ehemaligen Abendmahlsaal des Herrn, wo Maria eben mit den Aposteln den Heiligen Geist herabgefleht hat, das Pfingstfest herabgefleht hat, und so ein bisschen so ein Ort ist es dort, wo der Herr ist. Erinnert eben der Abendmahlsaal an dieses Ereignis, wo er eben die Apostel eingesetzt hat als Priester. Dann habe ich gesehen, es steht vorne ein kleines Podest mit der Stola und mit einem Kelch, was uns immer wieder erinnern soll, eben an das Gebet um gute Priester und geistliche Berufungen, weil es gäbe keine Eucharistie, wenn es keinen Priester gibt. Und wenn einem so ein leiser Zweifel vielleicht manchmal befällt, ja, ist es da vorne jetzt wirklich der Herr? Auch dafür ist vorgesorgt mit den schönen eucharistischen Wunder von der ganzen Welt, mit vielen Zeugnissen. Da kann man dann auch vorbauen, wenn man eines dieser Zeugnisse liest, ist es, glaube ich, genug, dass man wirklich an die Präsenz, an die Realpräsenz Jesu Christi in der Eucharistie glauben kann und wieder glauben darf. Ja, meine persönliche Berufung, also ich bin ganz kurz zu meiner Person seit 12 Jahren in Vorau, und meine Berufung habe ich 2004 geschenkt bekommen. Es war auch innerhalb einer Eucharistiefeier. Also ich habe dort meine Bekehrung erlebt, bin weit weg gewesen, sage jetzt vom Glauben, bin dann wieder mal zur Messe gegangen in Graz, die Mittwochsmesse, und habe dort bei dieser Messe den Herrn so tief erfahren und erlebt, seine Liebe gespürt, dass ich gewusst habe, noch nie in meinem Leben habe ich so eine Liebe erfahren. Und ich habe einfach mit einem Schlag gewusst, alles ist, also es ist wirklich die Wahrheit, was verkündet wird. Gott lebt, Gott existiert, und alles aus der Bibel ist einfach die Wahrheit. Alles, was verkündet wird, das stimmt. Das war ganz tiefe Gewissheit, und ganz einige Messen später war dann eigentlich schon der Ruf des Herrn da, also wie gebetet worden ist um geistliche Berufungen, habe ich mich schon so angesprochen gefühlt. Das heißt, auch meine Berufung wurzelt in der Eucharistie, also in der Feier der Heiligen Messe mit anschließender Anbetung. Ja, so ganz kurz zu meiner Person. Ganz schön war auch, wie ich jetzt raufgekommen bin, die erste, die mich angeblickt hat, war die Mutter Gottes, ja, in, sag ich jetzt mal, Lebensgröße oder noch ein bisschen größer. die unbefleckte Empfängnis, zu meiner ganz großen Freude, weil ich ja Schwester von der unbefleckten Empfängnis bin. Wir haben jetzt vergangenen Sonntag eben das Hochfest der Mutter Gottes gefeiert. Unser Haus, unsere Schwestern, unsere ganze Gemeinschaft ist eben der unbefleckten Empfängnis geweiht. Und sie ist eben das Vorbild der Anbetung schlechthin. Sie war die Erste, die den Herrn angebetet hat. Sie ist eben die, man kann auch sagen, unsere liebe Frau von der Eucharistie, von der Anbetung. Sie selbst hat den Herrn in sich getragen, in sich angebetet und ist eben unser schönstes und größtes Vorbild. Dass sie da oben steht im Vorhof zum Heiligtum, ist eben ganz besonders schön. Ich glaube, das war früher so, wie sie im Tempel gestanden ist, wie sie wirklich dieses Maranatha, das wir gerade gesungen haben, wo sie da wirklich um den Messias, um den Erlöser gefleht und gebetet hat. Der heilige Pierre Julien Aymar, den kennen Sie bestimmt, der Gründer der Eucharistiner, hat gesagt, weil eure Anbetung oft unvollkommen ist, vereinigt sie mit der Anbetung der heiligsten Jungfrau in Bethlehem, in Nazareth und auf dem Kalvarienberg und später zu Füßen der heiligen Eucharistie. So wird eure Anbetung an der Heiligkeit und der Frucht ihrer Anbetung teilhaben. Die Mutter Gottes hat eben den Herrn empfangen, 9 Monate in sich getragen, weil sie eben dieses Gnadenprivileg gehabt hat, ihrer unbefleckten Empfängnis. Und so ein Gnadenprivileg haben wir auch, wenn wir den Herrn, denselben Herrn, dürfen wir in der heiligen Eucharistie täglich oder eben wöchentlich empfangen. Denselben Herrn, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Maria ist dieser adventliche Mensch schlechthin, also ein Mensch voller Erwartung. Und jetzt vor allem im Advent, am Beginn des Kirchenjahres, haben auch wir eben diese Zeit der Hoffnung, der Erwartung. Wir erwarten eben das erste Kommen des Herrn. Der Herr sagt in der geheimen Offenbarung des Johannes, ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Also dieses unaufhörliche Kommen Gottes ist gerade vor der Weihnachtszeit, also in der Adventszeit, in der Liturgie des Advents, besonders im Vordergrund. Ja, Advent bedeutet eben diese Ankunft. Aber es ist nicht nur die Ankunft, es ist von einer dreifachen Ankunft Gottes die Rede. Das erste Kommen eben Gottes in der Menschwerdung, in der Inkarnation. Das zweite Kommen, auf das wir warten, am Ende der Zeit, am Ende der Welt. Und laut den Kirchenvätern gibt es auch dieses dritte Kommen, diese dritte Ankunft, den mittleren Advent. Das ist eben die Gottesgeburt im Herzen, wie der heilige Bernhard von Clairvaux auch sagt. Und das tägliche Kommen Gottes im Herzen der Menschen dürfen wir eben in der heiligen Eucharistie, in der heiligen Messe feiern. Das Neue Testament spricht nicht von der Wiederkunft Christi, sondern spricht immer von diesem Kommen. In seiner Inkarnation ist er gekommen und als er vor menschlichen Augen verschwand, verhieß er, dass seine Gegenwart nie enden soll. Er sagte, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die Kirche weiß, dass der Herr in der Eucharistie schon jetzt kommt und in unserer Mitte anwesend ist. Doch diese Gegenwart ist eben verhüllt. Die Anbetung ist eben diese Verlängerung der heiligen Messe, also der heiligen Kommunion. Und da können wir den Herrn eben nur im Glauben schauen. Im Glauben empfangen, im Glauben schauen. Die Eucharistie ist, wie es eben das Zweite Vatikanische Konzil auch ausgedrückt hat, Höhepunkt und Ziel unseres Lebens. Es ist eben der Moment, wo wirklich die innigste Vereinigung des Menschen, der Seele mit Gott stattfindet. Es ist einfach der Moment, ja, wo man Gott nicht näher sein könnte. Also wir dürfen ihn wirklich in uns tragen, in unserem Herz tragen und dort anbeten. Heilige Eucharistie ist einfach unsere Arznei. Wir empfangen vom Herrn alles, was wir täglich brauchen, die Liebe, die wir aus uns selber nicht haben, die Heilung aller Verletzungen und Verwundungen, die wir tagtäglich einfach alle, glaube ich, erleben und erfahren. Er gibt uns immer wieder neue Kraft und Hoffnung und Zuversicht, dass wir den Weg einfach entschieden weitergehen können, die Nachfolge entschieden gehen können. Und auch dort fragt der Herr immer wieder, was willst du, dass ich dir tue? Ganz wichtig für den Empfang der Heiligen Eucharistie ist eben die Vorbereitung, dass wir den Herrn wirklich würdig empfangen können, so wie jetzt in dieser Adventszeit, wo wir uns hier wochenlang auf das Kommen, auf die Menschwerdung Christi vorbereiten dürfen, wo wir auch durch die Texte in der Heiligen Messe vorbereitet werden, wo wir unsere Herzen bereiten auf die Begegnung mit ihm, ist eben die Vorbereitung ja, besonders bei der Heiligen Messe wichtig. Vor allem die, die öfter von euch zur Heiligen Eucharistie gehen, also in die Messe gehen, ist immer die Gefahr, dass man nicht in diese Gleichgültigkeit möchte ich nicht sagen, aber in diese Gewohnheit kommt. Und Jesus hat einmal zur heiligen Schwester Faustina gesagt, nicht alle Seelen empfangen mich mit einem so lebendigen Glauben wie du, meine Tochter, und deshalb kann ich in ihren Seelen nicht so wirken wie in deiner. Auch die heilige Magdalena Sophie Barat belehrt ihre Schwestern über die Wichtigkeit einer guten Vorbereitung auf die heilige Kommunion. Sie sagt, wie kommt es, dass wir nach so viel tausenden Kommunionen noch so weit vom Ziel entfernt sind? Liegt das an der Kraft des Sakraments? Nein, es ist unsere Disposition, unser mangelhafter, beklagenswerter Umgang mit der Eucharistie. Wären wir gut vorbereitet, kostbare Früchte würden wir aus dieser göttlichen Nahrung erhalten. Die heilige Schwester Faustina hat in ihrem Tagebuch, viele werden es wahrscheinlich kennen, den letzten Teil ihres Tagebuchs nach den vier Büchern eben genannt, meine Vorbereitung auf die heilige Kommunion. Da gibt es eben 5 Seiten, wo sie berichtet, wie sie sich auf die heilige Kommunion vorbereitet hat. Und dieser Abschnitt beginnt, der festlichste Augenblick meines Lebens ist der, in dem ich die heilige Kommunion empfange. Ich sehne mich nach jeder heiligen Kommunion. Für jede heilige Kommunion danke ich der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Wenn Engel neidisch sein könnten, würden sie uns um 2 Dinge beneiden. Erstens, um den Empfang der heiligen Kommunion. Zweitens, um das Leiden. Und weiter schrieb sie: Heute bereite ich mich auf das Kommen des Königs vor. Was bin ich und was bist du, o Herr, König der Herrlichkeit, der ewigen Herrlichkeit? O Herz, bist du dir bewusst, wer heute zu dir kommt? Ja, ich weiß es, aber seltsamerweise kann ich das nicht begreifen. Wäre es nur ein König, aber es ist der König der Könige, der Herr der Herrscher. Vor ihm erbebt alle Macht und Gewalt. Heute kommt er in mein Herz. Ich höre, dass er naht, eile ihm entgegen und lade ihn ein. Als er die Wohnung meines Herzens betrat, wurde meine Seele von so großer Ehrerbietung ergriffen, dass sie bestürzt zu seinen Füßen in Ohnmacht fiel. Jesus reichte ihr die Hand und ließ sie gütig neben sich sitzen. Er besänftigte sie. Du siehst, ich habe den Thron des Himmels verlassen, um mich mit dir zu vereinigen. Was du siehst, ist lediglich der Saum, und schon fällt deine Seele vor Liebe in Ohnmacht. Doch wie wird dein Herz erstaunt sein, wenn du mich in der Herrlichkeit erblickst? Aber ich will dir sagen, dass das ewige Leben schon hier auf Erden seinen Anfang durch die heilige Kommunion nehmen muss. Jede heilige Kommunion macht dich fähiger, in der Ewigkeit Umgang mit Gott zu pflegen. Ich würde einladen, dass vielleicht ein guter Adventvorsatz für den restlichen Advent wäre, dass man sich ganz bewusst wieder beim Kommunionempfang vorbereitet, dass man ganz bewusst daran denkt, wer da jetzt wirklich in mein Herz kommt, wer der Herr ist, dass ich mir seine Größe einfach vor Augen halte und mir bewusst werde, wer ich vor ihm bin. Und das Gleiche ist eben bei der Anbetung, diesen Moment der Kommunion zu verlängern, manchmal so viel, was man dem Herrn sagen will, sagen möchte, weil er wirklich ganz da ist, weil er so nahe ist. Und um diesen Moment, den kann ich eben in der Anbetung, in der eucharistischen Anbetung, eben wieder herholen sozusagen. Also es braucht eben für diese Anbetung, diese Sehnsucht, ihm wirklich zu begegnen, ihn wirklich zu treffen, diese Offenheit und wie der Herr oft zu Schwester Faustina gesagt hat, dieses Vertrauen. Also ich muss dem Herrn glauben und vertrauen und dann wirklich annehmen, alle Gnaden von ihm erbitten. Das ist eben der gleiche, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass es derselbe Herr ist wie vor 2000 Jahren, dass es derselbe Herr ist, den wir in der Eucharistie empfangen. Und es ist dann schön in der Kapelle, wenn man seine Schuhe auszieht, das erinnert so ein bisschen an den heiligen Mose, der brennende Dornbusch, wo der Herr ihm gesagt hat, vor der Gegenwart des Herrn, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Dass man auch wirklich versucht, wenn man in die Anbetung kommt, dass man auch durch seine Haltung, durch das, dass man sich vor dem Herrn hinkniet, wirklich seine Erhabenheit und seine Größe anbetet. Die eucharistische Anbetung bedeutet eben konkret, dass man diese Herzensbeziehung mit dem Herrn aufbaut, dass man wirklich immer tiefer in diese Beziehung mit dem Herrn kommt. Und hilfreich ist wahrscheinlich, also darf ich einmal fragen, wer von euch schon seit Anfang an dabei ist bei der Anbetung? Also fast alle geübt. Gibt es jemanden, der erst ganz kürzlich dabei ist, so im letzten Jahr? Auch jemanden? Schon. Also es hat sozusagen alles schon Profis in der Anbetung. Aber es gibt immer noch so kleine Tipps, wie man das vielleicht noch verbessern kann. Also einfach, dass man, wenn man weiß, dass man diese Stunde oder diese Stunden vor dem Herrn verbringt, dass man sich einfach darum bemüht, dass man vielleicht den Weg zur Anbetung schon nützt, um in diese Gegenwart mit dem Herrn zu kommen. Das heißt, dass man sich versucht zu sammeln, dass man schon seine ganzen Anliegen, die man mitbringt, vielleicht zu Hause aufschreibt, dass man sich schon bewusst macht, wen man jetzt trifft, so wie man sich auf ein Treffen vielleicht vorbereitet. Und dass man dann einfach schneller, sage ich jetzt, in die Sammlung kommt, wenn man da ist. Das ist das Erste, wenn man vor dem Herrn ist, dass man ihm vielleicht wirklich alles anvertraut, was man auf dem Herzen hat, alle Sorgen, alle Nöte, alles, was einen gerade belastet, was einen vielleicht noch die Gedanken gefangen nimmt, alles dem Herrn übergeben. Dass man wirklich für ihn auch da ist, dass man wirklich diese Zeit nützt, dass man versucht, zuerst das eigene zu sagen. Der heilige Pierre Joulier-Aymard, der Gründer eben der Eucharistiner, hat einen ganz schönen Absatz geschrieben über die Anbetung, was man eben bei der Anbetung beachten soll. Geht man daher zu unserem Herrn, geht so hin, wie ihr seid, pflegt eine natürliche Betrachtung, schöpft zuerst eure eigenen Mittel der Frömmigkeit und der Liebe aus, bevor ihr zu Büchern greift. Liebt das unausschöpfbare Buch der bescheidenen Liebe. Ihr könnt aber dann, wenn sich der Geist verirrt oder die Sinne ermüden, ein Andachtsbuch zur Hand nehmen, um euch wieder zu sammeln und auf den rechten Weg zu eurem guten Meister zurückzuführen. Ihr sollt aber wissen, dass er die Armut unseres Herzens, den erhabensten Gedanken und Erwägungen anderer vorzieht. Wisst wohl, dass Gott unser Herz und nicht jenes der anderen, sowie den Gedanken und das Gebet eures Herzens als natürlichen Ausdruck unsere Liebe zu ihm wünscht. Nicht selten sind Eigenliebe, Ungeduld und Trägheit die Ursache, dass sich der Mensch weigert, mit seiner eigenen Gebrechlichkeit und gedemütigten Armseligkeit zu Gott zu gehen. Aber gerade diese zieht unser Herr allem anderen vor. Diese liebt und segnet er. Ihr befindet euch in einem Zustand geistiger Trockenheit. Preist dennoch die Gnade Gottes, ohne die ihr nichts zu tun könnt, ohne die ihr nichts tun könnt. Erhebt euer Herz zum Himmel, wie die Blume am Morgen ihren Kelch öffnet, um den wohltuenden Tau zu empfangen. Ihr befindet euch vielleicht in einer vollständigen Ohnmacht. Euer Geist ist umnachtet, eure Seelenstimmung ist niedergeschlagen und euer Körper ist leidend. Dann macht eine Anbetung der Armen. Geht heraus aus eurer Bedürftigkeit, um bei unserem Herrn zu verweilen. Oder opfert ihm eure Armut auf, damit er euch bereichere. Das ist ein Meisterwerk und seiner Ehre würdig. Oder befindet euch im Zustand der Versuchung. Alles widersetzt sich in euch. Alles drängt euch, die Anbetung aufzugeben, unter dem Vorwand, dass ihr in dieser Weise Gott beleidigt und dass ihr ihn mehr entehrt, als ihm dient. Hört nicht auf diese trügerische Versuchung. Das ist eine Anbetung des Kampfes und der Treue zu Jesus gegen euch selbst. Nein, ihr missfallt ihm nicht. Ihr erfreut vielmehr euren Meister, der euch ansieht und dem Satan erlaubt hat, euch zu verwirren. Er erwartet von euch die huldigende Ausdauer bis zur letzten Minute der Zeit, die ihr ihm schenken sollt. Erinnert euch zu eurem Trost und für euer inneres Verhalten, dass der Seelenzustand beim Gebet nicht von euch, sondern von Gott abhängt. Er verändert ihn, um in den Akten der Liebe Abwechslung hineinzubringen und euch teilnehmen zu lassen an einer der Befindlichkeiten seines sterblichen Lebens, damit ihr ihn anbetet und ihm dient, wie er seinem himmlischen Vater angebetet und gedient hat. Beginnt alle eure Anbetungen mit einem Akt der Liebe und so öffnet ihr behutsam eure Seele für sein göttliches Werk. Wenn ihr mit euch selbst anfangt, bleibt ihr am Weg stehen. Wenn ihr aber mit einer anderen Tugend als jener der Liebe beginnt, so steht ihr erst in der Vorbereitung. Umarmt nicht zuerst das Kind seine Mutter, bevor es ihr gehorcht. Die Liebe ist die einzige Tür zum Herzen. Wer von euch kennt die Trockenheit und die Zerstreuung des Nichtsammeln? Ich glaube, alle. Also, so wie der heilige Pierre sagt, wir sollen trotzdem zuerst aus unserer eigenen Herzen schöpfen. Diese Gedanken, der Herr möchte nämlich unser eigenes hören, nicht die Gedanken von anderen. Das heißt, unser Gebet ist dem Herrn sehr wohlgefällig, auch wenn es im Kampf ist, auch wenn es schwierig ist oder gerade und vor allem, wenn es schwierig ist, wenn er Trockenheit ist. Erst dann sollte man ein Buch zur Hand nehmen, zu Hilfe nehmen, die Heilige Schrift betrachten. Die Anbetung ist sicher auch ein bevorzugter Ort, das Leben Jesu zu betrachten, das Leben Mariens oder das Leben Heiliger zu betrachten, weil sie uns einfach Vorbilder sind, ja, die Heiligen, wie sie eben die Nachfolge gelebt haben. Wichtig ist es eben am Anfang, zu Beginn jedes Gebetes, einfach um den Heiligen Geist zu bitten, dass er in uns betet, dass er uns aufzeigt, dass er uns in uns betet, in diesem Geist und in Wahrheit Jesus anbeten zu können. Dass wir uns bewusst werden, was wir dem Herrn alles zu verdanken haben. Dass wir ihm wirklich diesen Lobpreis darbringen, diesen Dank. Wir sind ja nie für uns selber da, wir sind immer stellvertretend für die vielen da. Stellvertretend für die, die nicht beten, die nicht anbeten. Stellvertretend für unsere Familien, für die, die uns ums Gebet gebeten haben. Für die Politiker, für die Priester und Priesterberufungen. Ihr habt vorne eine Anliegenbox, auch so eine schöne in der Anbetungskapelle. Es gibt oft so viele Anliegen, die man dem Herrn einfach ja, mitbringt von zu Hause, um dann auch wirklich auch diese Zeit zu haben, vor ihm still zu werden. Wenn man dann einmal alle Anliegen angebracht hat, ihm übergeben hat, dass man wirklich in diesen Dialog mit dem Herrn kommt, dass man nicht die ganze Stunde versucht, ihm zu bitten, zu danken, sondern dass man wirklich ihm die Möglichkeit gibt, diesen Raum eröffnet, diese Stille, dass auch er zum Herzen sprechen kann, zu uns sprechen kann. Dass er uns belehrt, dass er uns tröstet, dass er uns aufrichtet, dass er uns die nächste Weisung gibt für den nächsten Schritt. Die Antwort auf alle unsere Fragen, die wir mitgebracht haben. Lösung von Problemen. Dass er uns einfach sagt, wie ein Schritt der Versöhnung einfach gehen kann. Ihr habt wahrscheinlich, jeder von euch kann unzählige Beispiele, Erlebnisse erzählen, wo der Herr eingegriffen hat, wo das Gebet erhört worden ist, wo der Herr wirklich Wunder gewirkt hat. Ich glaube, die größten Wunder geschehen einfach in der Heiligen Messe und in der Anbetung, auch im Sakrament der Beichte, weil der Herr da wirklich selbst wirkt, weil er selbst gegenwärtig ist, weil er selbst unsere Herzen berührt und öffnet. Weil er uns kennt, wie uns sonst niemand kennt. Weil er uns liebt, wie uns sonst niemand liebt. Weil es ihm wirklich um uns geht. Er weiß am besten, was wir brauchen. Er füllt eben einfach alles aus, unsere ganze Sehnsucht. Er hat die Antwort auf unsere Fragen, auf unsere Probleme. Und ich glaube, das ist auch das, was viele von euch einfach in die Anbetung zieht. Weil wenn man 5 Jahre dabei ist, so wie die meisten von euch, wirklich von Anfang an, kann jeder von euch Zeugnis geben, nehme ich an, davon, was der Herr für Wunder wirkt, große und kleine, jeden Tag, in den Familien, in den Beziehungen. Anbetung ist auch immer Sühne. Das heißt, keine Anbetung gibt es eigentlich ohne Opfer. Ihr wisst es selbst, wenn es euch aufmacht von zu Hause, dass es oft ein Opfer sein kann zu dieser Zeit. Man muss sich die Zeit nehmen. Es ist ein Opfer vielleicht für die Familie, für den Ehepartner, für die Kinder. Es gibt keine Anbetung ohne Opfer. Ein gewisses, ja. Weil man sich einfach auch mit seinem Opfer, mit seiner Hingabe verbindet dadurch. Sühne leisten, wie die Mutter Gottes in Fatima sagt, eben nicht nur für die eigenen Sünden Buße zu tun, sondern eben in dieser stellvertretenden Sühne für die anderen da zu sein, vor allem für die großen Undankbarkeiten, für die Sünden, vor allem auch gegen die heilige Eucharistie, die entweihten Kommunionen, den Gottesraub, was auf der ganzen Welt geschehen. Vor allem unsere Liebe ist es, glaube ich, was die größte Sühne ist für den Herrn, der größte Trost für den Herrn, wenn wir ihm unsere Liebe beweisen. Und es ist Liebe, wenn wir zur Anbetung kommen, wenn wir uns immer wieder diese Zeit nehmen für ihn. Wenn wir ihm damit einfach zeigen, dass er uns wichtig ist, auch wenn wir aus unserem Herzen nur stammeln können. Die kleine heilige Therese von Lisieux ist einmal gefragt worden, was tust du, wenn du zu Jesus betest? Darauf antwortete sie, ich schaue Jesus an. Und was sagst du ihm? Ich sage ihm nichts, ich liebe ihn. Ja, ich glaube, die Liebe ist es, die uns treibt. Die Liebe ist es, die euch zur Anbetung führt. Vielleicht nehmen wir uns wirklich in diesem Advent vor, in der restlichen Zeit, dass wir unsere Liebe jeden Tag neu beweisen. Danke.
Ja, herzlichen Dank, Schwester Miriam. Ihr seid ja in Vorau in der Gemeinschaft, glaube ich, sehr dran mit der Anbetung. Und wir wollen auch für euch beten, also im Gebet. Ihr fällt mir immer wieder ein, weil mir kommt vor, wir haben so ein geistliches Dreieck, so Hartberg, das Kloster und ihr da in Vorau. Und nehmen wir uns im Böller auch dazu. Wir beten müssen, dass die Gemeinschaft wirklich vom Geist erfüllt ist. Herr, segne, stärke die Gemeinschaft, schenk ihnen auch Berufungen. Herr, fülle sie mit deinem Geist und dass viele, die in diesem Krankenhaus auch sind, erfahren, oh Herr, dass deine Liebe, deine Zärtlichkeit sie umhüllt, auch durch die Berufung dieser Schwestern. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Sing, O Herr, sing.